Guten Morgen nochmal. Nachfolge ist mir wichtig. Und ich hatte so ein Erlebnis, da war ich in der Schweiz, war gerade kurz davor, das Mathematikstudium abzubrechen. Und wir waren auf einer Jugendfreizeit am Wochenende und sollten nach einem Input nochmal alleine in den Wald gehen und beten. Und dann kann ich mich noch erinnern, habe ich mit Gott gesprochen und habe ihm gesagt, Gott, es ging heute Abend darum, ob du König in meinem Leben bist. Und ich weiß, ich lebe mit dir, Jesus, aber ich bin nicht sicher, ob du wirklich ganz oben stehst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wenn du das nicht tust, wenn du nicht der König in meinem Leben bist, dass du alles, was nötig ist, unternimmst, damit du es wirst. Und ich habe in dem Moment nichts Beeindruckendes gespürt oder so, aber ich habe den Eindruck, dass Gott dieses Gebet extrem ernst genommen hat. Und ich habe gemerkt, dass es in den nächsten Monaten sehr viele Veränderungen in meinem Leben gab, dass ich sehr viel über Jesus nachfolgen gelernt habe, dass ich sehr viel über die Intensivität, die es haben kann, gelernt habe, habe sehr viel über Gott erfahren und habe nochmal viel intensiver auch aufs Herz gelegt bekommen, das anderen Menschen weiterzugeben. Bin nach England gegangen, habe dann ein halbes Jahr lang mit verschiedenen Gemeinden zusammengearbeitet, Menschen von Gott erzählt und bin, glaube ich, in Jüngerschaft, wenn man es so nennen will, noch einen Schritt weiter gekommen. Und trotzdem ist es so, dass ich auch heute noch immer wieder dahin komme, dass ich mich frage, okay, ich folge Jesus nach und ich bin sicher zu einem gewissen Grad hingegeben, aber ist es nicht so, dass ich noch mehr machen könnte? Ist es nicht so, dass mein Leben eigentlich noch mehr Frucht bringen müsste, wenn ich wirklich, wenn Jesus wirklich das Wichtigste ist und ich wirklich alles aufgeben will, müsste ich dann nicht noch mehr Zeit investieren, müsste ich dann nicht noch mehr irgendwo ein Hobby zurückstellen, müsste man dann nicht noch mehr Frucht in meinem Leben sehen? Und ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst. Ich weiß nicht, wo du im Thema Jüngerschaft Jesus nachfolgen stehst. Vielleicht kennst du diese Gedanken genau und hast auch immer wieder Gedanken, müsste es nicht in meinem Leben noch mehr geben, was ich zu leisten habe. Vielleicht sagst du auch, ich folge Jesus nach und ich weiß, ich bin gerettet, ich muss nichts leisten und ich habe überhaupt kein Problem damit. Vielleicht sagst du auch, ich kenne Jesus noch gar nicht richtig, aber ich wüsste gerne, was es mit Nachfolge auf sich hat. Und ich will mir mit euch heute einen Text angucken, wo Jesus über Nachfolge redet und wo er zu Menschen redet, die grundsätzlich bereit sind, ihm nachzufolgen. Und möchte mir mit euch angucken, was er zu sagen hat und dann vielleicht auch, was wir dafür schließen können, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Wie intensiv muss meine Nachfolge sein? Muss ich noch mehr leisten? Ist es okay? Und wir wollen uns einfach mal angucken, was Jesus zu sagen hat und wir gucken uns eine Geschichte an, die steht in der Mitte vom Lukas-Evangelium und ich werde euch gleich sagen, wo genau, aber ich möchte erstmal darauf hinaus, Mitte des Lukas-Evangeliums heißt, Jesus war schon unterwegs. Also er hat schon einiges an Heilungen gemacht, er war schon zu einem gewissen Grad bekannt und wir werden gleich lesen, dass es eine große Volksmenge gab, die ihm nachfolgte und die ihn mehr kennenlernen wollte. Und ich habe überlegt aus meinem Alltag, wo kenne ich das mit einer großen Volksmenge, die zusammenkommt und die irgendwas haben will. Und bin ich zuerst bei Fußballstadien gelandet, aber ich glaube, das trifft nicht so ganz, worauf ich hinaus will. Und dann habe ich mich erinnert, es gab mal eine Verkaufsaktion von Saturn und sie haben angekündigt, wir verkaufen alle Artikel zum Einkaufspreis. Und ich war mal damals so 13 Jahre alt und wir sind dann mit der Mutter von einem Freund dahin gefahren und dachten, cool, ein paar Computerspiele kaufen. Einkaufspreis wird wahrscheinlich ziemlich günstig sein. Und wir sind dahin gekommen, um 10 Uhr hat es aufgemacht, 9.50 Uhr waren wir da. Und das erste Mal bis dahin in meinem Leben habe ich in Deutschland wirklich erfahren, dass vor Saturn 100 Menschen standen und alle gewartet haben, dass sie da reinkommen. Und sie haben sich dann schon so untereinander unterhalten. Einkaufspreis, keiner wusste genau, was das ist, aber alle waren sich sicher, das muss ziemlich günstig sein. Und dann gingen irgendwann die Türen auf und alle sind reingestürmt. Und dann haben wir festgestellt, die Verkäufer wissen auch nicht, was der Einkaufspreis ist. Und dann haben sie panisch irgendeinen Chef angerufen und keiner wusste, was zu tun ist. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir schenken euch einfach die Mehrwertsteuer. Und alle, eingeschlossen mich selbst, waren etwas enttäuscht, weil sie doch etwas mehr Rabatt als die damals noch 16% erwartet haben. Und ich selbst habe, glaube ich, an dem Tag nichts gekauft. Es wurde dann auch ganz, ganz schnell wieder leer. Und alle waren so ein bisschen enttäuscht, weil es nicht die Ermäßigung gab, auf die sie gehofft haben. Und ich möchte mit euch angucken, Lukas 14, Abvers 25. Weil da Jesus auch so eine Menge vor sich hat, sie auch eine gewisse Erwartungshaltung hatten. Die wussten, Jesus ist bekannt und viele Menschen sind begeistert. Und sie hatten eine gewisse Erwartungshaltung, dass sie da was für ihr eigenes Leben bekommen können. Lukas 14, Abvers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, also ihm ist Jesus: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn er aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also große Volksmenge, große Erwartungshaltung. Alle haben, glaube ich, diese Erwartung, dass sie günstig was bekommen können. Weil das ist eigentlich immer so, wenn man eine große Volksmenge hat. Die Erwartung ist, da sind viele Leute, die begeistert sind, also muss es sich in irgendeiner Form für mich lohnen. Und ich glaube, was Jesus hier verhindern will, ist genau dieser Saturn-Effekt, wenn ich es mal so nenne. Dass da viele Menschen kommen, die denken, ich kann ganz, ganz günstig was bekommen und dann erfahren sie, die Kosten sind gar nicht so günstig, wie ich es erwartet habe und sie gehen enttäuscht weg. Und Jesus macht genau das Gegenteil und er spielt von Anfang an mit offenen Karten. Und meine Eltern sind hier und dann ist es vielleicht erstmal etwas komisch, einen Text zu wählen, wo es heißt, du musst deinen Vater und deine Mutter hassen. Und ich kann euch beruhigen, es handelt sich dabei um eine hebräische Redewendung. Weil im Hebräischen hat man das so benutzt, dass man gesagt hat, das eine hassen und das andere lieben. Man findet das auch bei Jakob und Esau. Ich verwechsel den mal, aber ich glaube, es heißt, Esau habe ich geliebt, genau so rum. Also Esau habe ich gehasst, aber Jakob habe ich geliebt. Das betont nicht, dass Gott Esau gehasst hat, sondern die Aussage ist, es gibt zwei Sachen und die eine ist so unglaublich wichtig, dass die andere überhaupt keine Chance dagegen hat. Also wenn ich mir diese beiden Sachen zusammen angucke und ich sage, das habe ich gehasst, das habe ich geliebt, dann will ich ausdrücken, das hier ist mir so wichtig, dass wenn die in Kontrast zueinander stehen, werde ich immer ohne zu überlegen das hier wählen. Und das hier hat überhaupt keine Chance, aber es geht nicht darum, dass ich aktiv das hier hasse. Weil es wäre ja auch komisch, Jesus sagt an anderer Stelle, man soll seine Feinde lieben und dann kommt er plötzlich und sagt, man soll seine eigene Familie hassen, das würde nicht passen. Also die Aussage ist, Jesus Nachfolge, es muss so wichtig sein, dass alles, was er aufgezählt hat, meine Familie, mein Partner, mein eigenes Leben, es darf alles in der Priorität keine Chance haben gegen Jesus. Und falls du vielleicht kurz Angst gehabt hast, dass ich mit dieser hebräischen Redewendung das Feuer aus dieser Stelle nehmen würde, kann ich dich beruhigen, es ist immer noch genauso herausfordernd, weil was Jesus letztendlich macht, ist, er sagt, okay, schön, du willst mir nachfolgen, aber du musst alles aufgeben, wenn du mir nachfolgen willst und wenn du dazu nicht bereit bist, habe ich keine Verwendung für dich. Und also das ist immer noch extrem krass und hart. Jesus sagt, schön, dass du hierher kommst, schön, dass du mir nachfolgen willst, aber wenn du nicht bereit bist, mich wirklich über alles ohne Ausnahme zu stellen, kann ich dich nicht gebrauchen und du suchst dir besser etwas anderes. Und ich glaube, dass die Menge damals das auch ziemlich schwierig erstmal verdauen musste, weil sie gekommen sind, weil sie dachten, hier gibt es Geschenke, hier gibt es was Schönes. Und das Gute ist, es gibt tatsächlich Geschenke, es gibt tatsächlich was Schönes. Aber die wichtige Botschaft, die Jesus vermitteln will, ist, Jesus sagt, was ich hier habe, ist kein Schnäppchen, ist nichts, was es 50% reduziert gibt, sondern was ich hier habe, ist ein Qualitätsprodukt. Was ich hier habe, ist etwas, was unglaublich wertvoll ist, aber was einen Preis hat, und es ist gut, diesen Preis zu bezahlen, aber dieser Preis muss bezahlt werden. Weil der Punkt, auf den Jesus hinaus will, ist, halbe Nachfolge ist komplett sinnfrei. Es hat keinen Erfolg, es hat keinen Zweck, es bringt nichts. Und das kann man sich so vorstellen, nehmen wir Beispiel als Schule, und ich könnte versuchen, meinen Kindern, die ich noch nicht habe, ich könnte versuchen, ihnen klarzumachen, okay, Schule, es ist wichtig, dass du da hingehst, und es ist ganz, ganz einfach da. Du musst nur da hingehen und hab einfach eine gute Zeit in der Schule, du musst nichts leisten, du musst nichts arbeiten. Geh einfach hin und genieß das und es wird gut laufen. Und ich könnte das machen und wahrscheinlich könnte ich meine Kinder damit sehr stark damit motivieren, zur Schule zu gehen, und sie hätten Lust darauf. Aber wenn sie nicht übertrieben Ausnahmekönner sind, dann werden sie mit diesem Ansatz scheitern. Und genau diesem gleichen Problem steht Jesus gegenüber. Jesus weiß, okay, ich könnte jetzt sagen, sprich nur dieses eine Gebet und du bist dabei und du musst nichts weiter machen. Aber weiß, es hätte genau den gleichen Effekt wie Schule. Es würde dafür sorgen, dass viele Leute erstmal dabei sind und dann merken sie ziemlich schnell, ich kriege hier nicht, was ich erwartet habe, es funktioniert nicht, und sie drehen dem Ganzen wieder den Rücken zu. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, das ist ein großer Grund, warum es heutzutage viele Christen gibt, die dem Glauben wieder den Rücken kehren. Weil sie am Anfang gehört haben, hey, Nachfolge ist ganz einfach, bete ein Gebet, sag einmal, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, und dann lebst du einfach weiter und versuchst so ein bisschen Jesus mit einzubeziehen und alles wird gut. Und das ist nicht, wie Nachfolge ausgedacht ist, das ist nicht, wie es funktioniert. Sondern Glaube ist ein Qualitätsprodukt und es hat einen Preis, der bezahlt werden muss. Und ich möchte an dieser Stelle ein kleines bisschen Feuer rausnehmen, damit ich niemanden zu sehr zu erschrecke. Es geht Jesus hier nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir alles perfekt machen und umsetzen müssen. Es geht nicht darum, dass wir keine Fehler machen dürfen, sondern worum es Jesus geht, ist Hingabe, dass ich bereit bin und sage, Jesus, was immer du für mich hast, ich bin dabei, ich weiß nicht, ob ich es perfekt umsetzen kann, aber was ich kann, will ich machen, und wenn ich Fehler mache, weiß ich, du hilfst mir wieder auf, aber ich möchte mich investieren und möchte nicht zurückhalten. Das ist das Thema von Jesus. Nicht, dass alles, was ich anfasse, klappen muss. Darauf kommen wir gleich noch mehr. Und ich habe lange überlegt, was für Beispiele ich benutzen könnte, um das zu veranschaulichen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass Jesus hier ja selbst Beispiele bringt, und die Beispiele von Jesus sind offensichtlich gut. Und er nimmt das Beispiel von jemandem, der einen Turm bauen will. Und das trifft den Punkt ziemlich gut, weil Turm wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt bauen, aber wir können das in unsere heutige Zeit überlegen und überlegen, wir wollen ein Haus bauen. Und dann sagt Jesus, okay, da ist jemand, der will ein Haus bauen. Und jetzt stell dir vor, du hast ein bisschen Geld und fängst an, ein Haus zu bauen, und du investierst Geld da rein und du hast das Ganze ausgegraben und hast vielleicht die unterste Etage, so das Grundgerüst, schon bauen lassen, und dann ist das Geld weg. Und du kannst nicht weitermachen. Und ich glaube, was du dann nicht tun wirst, ist zu sagen, ihr Freunde, schaut euch meine Grube an, schaut euch mein halbfertiges Haus an. Ich bin ziemlich froh, dass ich mein Geld da rein investiert habe. Es war richtig gut. Ich bin stolz, dass ich das in meinem Leben habe, und ich würde es jederzeit wieder tun. Nein, sondern ich würde bereuen, dass ich mein Geld in dieses halbfertige Haus gepackt habe, weil ich mit einem halbfertigen Haus absolut nichts anfangen kann, wenn ich es nicht fertig mache. Und das ist genau der Punkt von Jesus, etwas Halbfertiges. Dann kann man so weit gehen zu sagen, es wäre besser, du hättest von Anfang an in etwas anderes investiert. Und beide Beispiele, die Jesus hier nennt, sowohl der Turm, der gebaut wird, als auch der Krieg, um den es geht, Jesus setzt den Fokus nicht auf die Bereitschaft, etwas anzufangen, weil die ist offensichtlich immer da. Sondern Jesus setzt den Fokus auf die Bereitschaft, etwas zu Ende zu bringen und dabei zu bleiben, bis es fertig ist. Und bei diesem Thema haben wir einmal das Haus, ein Haus, was ich baue, oder einen Turm, den ich baue, ist etwas, wo ich von mir aus anfange und sage, okay, ich hätte jetzt gerne einen Turm, ich hätte jetzt gerne ein Haus, und ich überlege, ich will daran investieren, und Jesus sagt, überleg vorher, ob du es fertig machen kannst. Aber der Punkt ist, dieses erste Beispiel ist etwas, was von mir aus geht, wo ich den Startpunkt wähle. Und auf unser Jüngerschaftsbeispiel übertragen ist die Frage, die man daraus herleiten kann: Bin ich bereit, die Kosten zu bezahlen, Jesus nachzufolgen? Also kann ich es mir leisten, Jesus nachzufolgen? Bin ich bereit, die Kosten zu bezahlen? Ist die erste Frage, zu der ich dich einladen will, darüber nachzudenken. Also aus der Perspektive, ich habe die Möglichkeit, es jederzeit zu starten, bin ich bereit dazu. Und das zweite Beispiel, der Krieg, nehmen wir einen König, der anrückt mit einer Armee. Da habe ich nicht mehr so sehr die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann ich damit anfangen will. Weil wenn ein König mit 20.000 Mann anrückt, dann kann ich nicht sagen, ich finde, es ist noch nicht so der Zeitpunkt gekommen, darüber nachzudenken, ob ich dem entgegenziehen sollte oder nicht. Ich lasse mir jetzt erstmal noch ein halbes Jahr Zeit und dann nehme ich das irgendwann in Angriff. Sondern ich habe ein unmittelbares Bedürfnis, darauf reagieren zu müssen. Und das ist ein Beispiel, wo ich nicht selbst in der Hand habe, wann es losgeht. Und auch das ist etwas, was sich auf Jüngerschaft übertragen lässt. Und das ist dann nicht mehr die Frage, kann ich es mir leisten, Jesus nachzufolgen, sondern die Frage, kann ich es mir leisten, Jesus nicht nachzufolgen? Weil niemand hat sein Leben in der eigenen Hand und ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, Leuten zu sagen, du könntest jeden Moment sterben und deshalb musst du jetzt unbedingt ganz, ganz schnell die Entscheidung für Jesus treffen, weil Jesus sagt ja, du sollst vorher überlegen, ob du das auch machen kannst. Aber trotzdem veranschaulicht das, dass Nachfolge nichts ist, was ich ewig hinausschieben kann und sagen kann, irgendwann, wenn mein Leben gegen Ende geht, dann kann ich anfangen, diese intensive Form der Nachfolge zu leben. Und so führt Jesus uns zu diesen beiden Fragen, kann ich es mir leisten, nachzufolgen und kann ich es mir leisten, nicht nachzufolgen? Und er schließt dann nochmal ab und fasst alles zusammen und sagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und er betont nochmal diese absolute Hingabe, die benötigt wird, damit man ihm nachfolgen kann, und weist darauf hin, dass es diesen bequemen Mittelweg, den wir so gerne hätten, einfach nicht gibt. Weil er sagt, das ist etwas, was ins Verderben führt letztendlich. Also Mittelweg führt dazu, dass ich in Christsein lebe, wo ich einfach, wo vorprogrammiert ist, dass ich merke, es funktioniert nicht und irgendwann enttäuscht sein werde. Sondern ich weiß nicht, gerade ihr Frauen vielleicht, ob ihr das kennt, wenn der Mann irgendwas hat, was er zusammenbauen soll und er sagt, die Anleitung, die brauche ich nicht, ich kriege das auch so hin und er baut das zusammen und dann hast du am Ende was, was ungefähr so aussieht, wie das, was er zusammenbauen sollte. Und es scheint auch so grob zu funktionieren, aber irgendwo wackeln da die kleinen Teile und es macht nicht ganz, was es soll und du versuchst vielleicht so die ersten Wochen damit klarzukommen, aber irgendwann merkst du, es geht zwar in die Richtung, in die es gehen sollte, aber es funktioniert nicht ganz. Und genau das ist das Problem mit Nachfolge, wenn wir sie nicht mit vollkommener Hingabe machen, dass wir versuchen, etwas zu nehmen und es nicht so machen, wie Gott es sich ausgedacht hat, sondern unsere eigene Interpretation mit reinbringen und das ist nicht Gottes Idee. Und Jesus schließt ab und kommt nochmal auf das Salz zu sprechen. Und er sagt, das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Und die Sache mit Salz damals, ich glaube, ich muss noch einen Schluck trinken. Die Sache mit Salz damals, es gab nicht dieses reine Salz, das wir heute haben, sondern Salz war im Prinzip so eine Masse Dreck letztendlich, wo Salzkörner drin waren. Und die Sache ist, weil Salz, das wir heute in der Packung im Supermarkt kaufen, das kann nicht salzlos werden, weil das nur aus Salz besteht. Aber das Salz damals, das bestand nicht nur aus Salz, sondern das war so eine Dreckmasse vermischt mit Salz. Und wenn da Salz drin war, dann hat es auch diesen salzigen Effekt. Aber das Problem ist, das Salz konnte da irgendwann rausgehen und dann war das, was wie Salz aussah, war im Prinzip nur noch eine Masse von Dreck, die man dann über sein schönes Steak geschüttet hat oder so. Und das war nicht mehr ganz so klasse. Und mit diesem Hintergrund, finde ich, ist das ein sehr schönes Beispiel, das Jesus hier verwendet. Weil denn das Problem daran ist, wenn wir als Christen, wenn wir salzlos sind, also wenn wir nicht diese Hingabe haben und wenn bei uns Christ draufsteht, aber nicht Christ drin ist, weil ich einfach versuche, halbherzig irgendwie mit Gott zu leben und ihn irgendwo am Rande in mein Leben reinzubringen, dann bin ich genau das, dann bin ich etwas, was von außen aussieht wie Salz, aber die Menschen erwarten, dass sie Würzung kriegen und schütten es irgendwo drüber und haben nur einen Haufen Dreck verstreut. Und das ist extrem dramatisch, weil das ist nicht nur so, dass du einfach dein Leben nicht optimal genutzt hast und dass du einfach hättest noch mehr Frucht bringen können, sondern es richtet tatsächlich Schaden an. Weil wir einfach nicht bereit sind, das der Welt zu geben, was wir eigentlich geben können sollten. Und deshalb ist dieses ganzheitliche Nachfolge zu haben und uns wirklich in Gott zu investieren, ist was, was nicht nur mich selbst angeht, sondern was auch einen Einfluss auf mein Umfeld hat. Und was unglaublich wichtig ist. Und um den Bogen zu schlagen, wenn jemand nicht bereit ist, jünger zu werden, wenn jemand nicht bereit ist, mit ganzer Hingabe nachzufolgen, dann spielen alle anderen Qualitäten keine Rolle. Also ich kann noch so gut vor Menschen reden können, ich kann noch so gut auf Menschen zugehen können und ihnen irgendwas erzählen können, ich kann noch so hilfsbereit sein, wenn ich nicht bereit bin zu sagen, Gott, ich gehe hin, wohin du mich führst, dann kann Gott mich in der Nachfolge langfristig nicht gebrauchen. Und gleichzeitig, wenn ich scheinbar keine Begabungen bei mir erkenne, und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der keine Begabungen hat, das kann höchstens sein, dass man sie noch nicht entfaltet und noch nicht ausgebaut hat. Wenn jemand sagt, ich fühle mich komplett nutzlos, aber ich bin bereit, mein Leben zu investieren, dann sagt Jesus, herzlich willkommen, du bist dabei, das ist alles, was ich von dir will. Und das ist was, was mich so begeistert, weil Jesus den Fokus so sehr auf diese Hingabe legt. Und das Coole mit Hingabe ist, es ist etwas, was absolut jeder leisten kann. Absolut jeder hat die Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich bin dabei, ich gebe mein Leben in dich hinein. Und es gibt niemanden, für den das besonders schwer ist, es gibt niemanden, für den das besonders leicht ist. Und das fasziniert mich so, dass es Jesus überhaupt nicht um die Qualitäten gibt, weil Jesus sagt, die Qualitäten, die kommen schon noch und wenn du dich wirklich in mich hineingibst, dann werden wir zusammen wachsen und werden zusammen Fortschritte machen. Und wie gesagt, nochmal, es geht auch nicht um Perfektion, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, weil Jesus sagt, wenn du bereit bist, diese Hingabe zu zeigen, dann führe ich dich Stück für Stück dahin, dass du mir immer ähnlicher wirst und wir werden zusammen wachsen und es wird zusammen besser werden und wir werden zusammen Frucht bringen. Und damit können wir zurück zu unserer Eingangsfrage kommen. Müsste ich nicht noch mehr leisten? Ich bin jetzt schon als Christ unterwegs, aber gibt es nicht noch mehr Frucht, die ich bringen könnte? Gibt es nicht noch mehr, was ich investieren könnte? Müsste ich nicht mehr machen? Und ganz ehrlich, die Antwort ist wahrscheinlich ja, müsstest du, könntest du, es gäbe noch mehr, was du tun könntest. Aber Leistung ist nicht Gottes Thema. Sondern Gottes Thema ist Hingabe. Und hier kann man sehr schön eine Drehung machen, weil die Tatsache, dass du diese Frage stellst, müsste ich nicht noch mehr leisten, gäbe es nicht noch mehr, was ich machen könnte, zeigt, dass du Hingabe hast. Weil wenn du diese Frage nicht hättest und einfach sagen würdest, okay, ich lebe halt so mein Leben mit Gott vor mich hin und was an Frucht bei rauskommt, ist mir eigentlich egal, würde zeigen, dass dir Nachfolge egal ist und dass du keine Hingabe hast. Aber wenn du diese Frage stellst, gibt es nicht noch mehr, was in meinem Leben passieren könnte, zeigt es, dass Glaube dir wichtig ist und dass dir wichtig ist, was mit deinem Leben als Christ, als Jünger passiert. Und deshalb möchte ich dich einladen, diese Frage weiterzustellen und dich weiter danach auszustrecken. Gibt es nicht noch mehr, was ich mit Gott machen könnte? Nicht aus einer leistungsdruckmäßigen Motivation, weil es geht nicht um Leistung, sondern einfach aus dem Wunsch heraus, mit Gott so viel wie möglich zu erleben und so viel wie möglich Frucht zu bringen. Und ich glaube, diese Einstellung ist einfach sehr wertvoll, weil es mir ermöglicht, mit Gott zusammen mich nach mehr auszustrecken und letztendlich auch Frucht zu bringen und Segen zu erfahren, aber trotzdem keinen Leistungsdruck zu haben. Also versteht ihr diese Betonung, dass es auf der einen Seite schon um Leistung geht, weil das Ziel ist, Frucht zu bringen, aber es geht nicht darum, dass ich das leisten muss, sondern mein Beitrag dazu ist einfach zu sagen, ja, Jesus, ich will. Und Jesus sagt, wenn du das machst und das auch tatsächlich umsetzt in deinem Leben, dann kommt alles andere von alleine. Und das finde ich extrem befreiend. Und das Unangenehme dabei ist halt diese ganze Einstellung, Jesus, ja, ich will mich voll dir hingeben. Es funktioniert nicht, ohne die eigene Komfortzone zu verlassen. Weil ich kenne das von mir selbst, man ist immer versucht zu denken, wo könnte ich noch mehr investieren, so dass es mir nur Spaß macht dabei und dass es was ist, wo ich noch gerne was mache. Aber Gott hat uns den Heiligen Geist als Unterstützer, als Helfer, als Tröster gegeben. Und die Sache ist, wir brauchen keinen Helfer, Tröster, Unterstützer, wenn wir immer nur Dinge tun, die uns Spaß machen und die wir gut können und womit wir kein Problem haben. sondern Nachfolge hat immer damit zu tun, dass ich meine Komfortzone verlasse. Und gerade das zeigt, dass ich wirklich Hingabe habe. Weil Hingabe bedeutet letztendlich, Gott, ich bin bei allem dabei. Hingabe bedeutet, es gibt keinen Punkt, wo ich sage, Gott, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, damit kann man die ganze Predigt zusammenfassen. Wenn du sagst, ich bin bereit zu sagen, Gott, es gibt bei mir keinen bis hierhin und nicht weiter, dann ist das alles, was Gott von dir will. Und dann werden sich, wenn du das konsequent lebst, sicher auch die Konsequenzen daraus ergeben. Deshalb ermutige ich dich, frage weiter, Gott, was gibt es in meinem Leben noch mehr? Mach dir keinen Leistungsdruck, aber handle und verlasse deine Komfortzone. Und wie gesagt, mich fasziniert, dass das Ganze, worum es heute geht, auch wenn es sehr herausfordernd ist, dass das ein Beitrag ist, den jeder leisten kann, weil es nicht um die eigenen Qualitäten geht. Und ich finde, letztendlich ist das auch die schönste Einladung, die man kriegen kann. Ich find, also wenn man mich irgendwo einlädt, Jonathan, ich habe eine Feier und mir sagt, du musst nichts mitbringen, aber komm einfach vorbei. Das ist, finde ich, die schönste Einladung. Und das ist letztendlich auch, was Jesus sagt. Er sagt, du musst nichts mitbringen, du musst keinen Kuchen vorbereiten, du musst keine Würstchen braten, du kannst einfach kommen, aber mir ist wichtig, dass du kommst und dass du da bist. Und um dieses Kommen und um dieses Dasein gibt es auch kein Drumherum und man kann nicht so halb kommen, man kann nicht so halb da sein, sondern das muss ganz erfolgen. Aber alles andere muss ich mich nicht drum kümmern, sondern alles andere kümmert sich Gott drum. Und ich weiß nicht, wo du stehst, wo du dich einordnest. Vielleicht hast du diese Gedanken schon gehabt, vielleicht bist du schon mit Gott unterwegs und sagst, das war einfach eine coole Ermutigung, mir bewusst zu sein, dass Nachfolge ein Qualitätsprodukt ist. Vielleicht sagst du auch, ich würde das gerne festmachen mit Gott, dann kannst du nach dem Gottesdienst hier sicher noch auf jemanden zukommen und darüber reden. Und wir möchten jetzt aber einfach diesen Gedanken nehmen und gleich eine Zeit der Stille haben und dann zusammen übergehen zum Abendmahl, wo es uns auch nochmal darum geht, festzumachen, uns an das zu erinnern, was Jesus für uns getan hat, uns daran zu erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist und uns gerettet hat, als es keine Hoffnung mehr für uns gab. Und zu sagen, Jesus, wir erinnern uns an dein Opfer, wir erinnern uns, dass du Nachfolge überhaupt erst möglich gemacht hast und wir möchten das annehmen. Deshalb möchte ich dich gleich einladen, dass du, ich werde da noch genauer sagen, wie das vonstatten geht, nach vorne kommst. Wenn du sagen kannst, ja, ich habe das Geschenk von Jesus schon angenommen, dass du dann auch mitmachen kannst beim Abendmahl. Und wenn das nicht so ist, dann komm gerne nach dem Gottesdienst noch auf jemanden hier zu, auf Annette oder mich und wir können dich dann gerne auch weiterleiten zu Menschen, mit denen du sonst noch gut sprechen kannst. Und wir wollen gleich zusammen Abendmahl feiern, aber wollen jetzt noch einen Zeitpunkt der Stille haben, wo du dir einfach Gedanken machen kannst, wo stehe ich mit Gott? Bin ich bereit, wirklich zu sagen, ja, Jesus, es gibt keinen bis hierhin und nicht weiter? Darüber wollen wir eine Minute nachdenken und dann zusammen Abendmahl feiern.